Berufungsgeschichten. Ich mag das, wenn ich Geschichten lese oder höre von den Glaubenshelden, von den Menschen, die mit Gott, für Gott Großes gemacht haben. Und wenn sich dann aus diesen Geschichten dann noch so Best-Practice-Beispiele ableiten lassen, das liebe ich. Wenn ich das lese oder höre, dann macht mir das selber Lust, das versetzt mich so ein bisschen ins Staunen, weil ich denke, Wahnsinn, was Gott durch diese Menschen getan hat. Das ist die eine Seite von diesen Glaubenshelden-Berufungsgeschichten. Die andere Seite ist, dass wenn ich diese Geschichten höre, dass das bei mir innerlich auch so ein bisschen Distanz schafft. Weil das, was diese Leute erlebt haben, das ist von meinem Alltag und von meiner Realität so weit weg. Glaubenshelden, ja, die haben mit Gott was verbracht. Gott hat bei denen auf wundersame Weise gewirkt. Und ich nehme dann gern so eine staunende Zuschauerperspektive ein. Weil ich bin nun mal kein Glaubensheld. Und das ist diese Gefahr von diesen Lichtgestalten. Auf der einen Seite zeigen sie uns, was möglich ist mit Gott. Auf der anderen Seite bringen sie uns auch in so eine Zuschauerperspektive. Heute geht's um ein sogenanntes Best-Practice-Beispiel. Und das Ganze, die Person, um die es heute geht, das ist kein Glaubensheld. Das ist kein Superheiliger. Das ist kein Vollzeitler. Das ist kein Priester, Pastor oder sonst was. Sondern jemand ganz Normales. Ganz normal. Es geht um Nehemia, diesen Mann aus dem Alten Testament. Und damit wir so ein bisschen eine grobe geschichtliche Einordnung haben, wo befinden wir uns, ein paar Daten. 587 vor Christus, da nehmen die Babylonier Israel ein. Sie zerstören Jerusalem und die Juden werden in das babylonische Exil geführt. Und da leben sie einige Jahre. Dann wird Persien stark, der Perserkönig Kyros kommt ungefähr 50 Jahre später, 538 vor Christus, also wir rechnen rückwärts, ist immer so ein bisschen, kommt so ein bisschen durcheinander, kommt der Perserkönig Kyros und besiegt die Babylonier und erlaubt dann später, dass die Juden zurück nach Jerusalem in ihr Land kehren dürfen. Und ungefähr 50.000 Juden kehren zurück nach Israel. Es sind nicht alle, viele bleiben auch, weil sie das möchten, im Exil, im Ausland sozusagen. Unter anderem Nehemias Familie, die bleiben dort, warum auch immer. Vielleicht, weil es ihnen da ganz gut ging und das gepasst hat für sie. So, nochmal 70, 80 Jahre später, wir sind jetzt im Jahr 444 vor Christus, da begegnet uns Nehemia. Und zwar ist er in Susa, das ist die Winterresidenz vom König Artaxerxes, und er ist dort in der Top-Position. Er ist Mundschenk des Königs. Und Mundschenk, das darf man nicht verwechseln, das ist kein Sommelier, der die Weinempfehlung zu Fisch oder Fleisch ausspricht. Nein, der Mundschenk, das war die Vertrauensperson des Königs schlechthin. Der König hat ihm mit seinem Leben vertraut. Denn Nehemia hat vorgekostet. Er hat getestet, ist es vergiftet oder nicht. Der König hat ihm vertraut. Ein gefährlicher Job, aber einer mit ganz schön viel Einfluss. So, und da arbeitet er und ihm geht's gut. Er ist in der Top-Position. Und eines Tages kommen Juden aus Jerusalem vorbei. Und Nehemia fragt sie, wie sieht's denn in unserer alten Heimat aus? Und an sich, muss man sagen, ist dort alles beim Alten. Die Stadtmauer ist zerstört, die Tore sind verbrannt. Nichts Neues, das ist nicht erst gestern passiert, das ist schon Jahrzehnte so. Und Nehemia hört das und er bricht zusammen und er weint und er fastet und er betet, weil er erkennt, hier bin ich gefragt. Und das, was wir da sehen, das ist ein ganz klassisches Berufungserlebnis. An sich ist nichts Dramatisches passiert. Der Zustand von Jerusalem, der hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht verändert. Aber plötzlich wird es für Nehemia aktuell und persönlich. Plötzlich offenbart sich Gott ihm und zeigt ihm, dass er hier gebraucht wird. Und dann überlegt er, was ist zu tun. Und er betet 4 Monate lang. Er fastet, ich vermute nicht 4 Monate lang, aber das Gebet dauert 4 Monate. Er fastet, er überlegt, denkt, was könnte ich tun? Und dann eines Tages trägt er dem König sein Anliegen vor. Gott lenkt dann das Herz des Königs so, dass er sagt, jawohl, zieh hin nach Jerusalem. Ich gebe dir noch Proviant mit, ich gebe dir Material mit, ich gebe dir Finanzen mit. Und dann geht er los. Und dann kommt er in Jerusalem an und wenn man sich das durchliest in Nehemia, dann kann man lernen, wie lebt man als Leiter. Für alle die von euch, die sagen, ich glaube, ich habe die Gabe der Leitung und ich würde da gern weiterkommen, lest Nehemia, da lernt man, wie man als Leiter lebt. Er besichtigt alles. Er besichtigt die Stadt und die Stadtmauer. Er macht einen Plan. Er trommelt die Leute zusammen, um die Stadtmauer aufzubauen. Er vermittelt die Vision. Die Leute ziehen mit und das Wunder wird wahr. Nach 52 Tagen steht die Mauer. Das ist die Geschichte im Zeitraffer sozusagen, in ganz groben Zügen. Und die Frage ist, was hat so eine Geschichte mit uns zu tun? Es geht doch hier um Jerusalem. Es geht um diese Stadt, nicht um Heidelberg. Jerusalem, diese besondere Stadt, die Gott sich auserkoren hat, wo er sagt, Jerusalem, da soll mein Tempel stehen. Jerusalem, das ist der Ort, an dem ich zu finden bin. Das ist der Ort, an dem ich angebetet werden soll. Das ist der Ort, wo man meine Worte hört. Jerusalem, die heilige Stadt. Diese Stadt, die sollte Beispiel sein für die ganze Umgebung, für die Städte außenrum, wenn man wissen wollte, wie sieht ein Leben mit dem alleinigen Gott aus. Als Nehemia diese Nachricht hört, wie es in Jerusalem aussieht, ist er geschockt und dann betet er. Und dann zitiert er in dem Gebet Gott selbst, das ist die erste Stelle, Nehemia 1, Vers 9. Da betet Nehemia und sagt, Gott, du hast gesagt, wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich, auch wenn ihr versprengt werdet bis an das Himmelsende, euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohne. Nehemia sagt, Gott, du hast das gesagt. Du willst uns sammeln an den Ort, den du dir erwählt hast, damit dein Name dort wohnt. Und das ist ein bisschen eine komische Formulierung, dass der Name dort wohnt. Was soll das? Was ist der Name Gottes? Das ist eine Anspielung auf die Begebenheit, wo sich Gott Mose im Dornbusch offenbart und wo Mose fragt, wer bist du? Wie soll ich dich den anderen vorstellen? Und Gott sagt, ich bin der ich bin, das ist mein Name. Ich werde sein, der ich sein werde. Das ist mein Name. Und das ist ein bisschen ein komischer Name, zugegebenermaßen. Aber was hinter diesem Namen steckt, ist, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Dahinter steckt, du kannst mich nicht fassen. Du kannst mich nicht in eine Box pressen und sagen, jetzt habe ich dich begriffen. Aber du kannst mich erleben, ich werde sein, der ich sein werde. Du wirst mich sehen, du wirst mich wahrnehmen, du wirst mich erfahren. Und was hier steht, ist, dass Gott sich wünscht, sein Volk an einem Ort zu versammeln, um dort erlebbar zu sein, um dort Gott zum Anfassen zu sein. Jerusalem hat heute für uns keine große direkte Bedeutung, denn die Zeit der wo sich alles auf den Tempel konzentriert hat, ist vorbei. Heute ist unser Glaube sozusagen ist dezentralisiert. Wir leben heute in der Zeit der Gemeinde. Und vieles, was in Nehemia steht, das lässt sich eins zu eins auf uns und auf Gemeinde übertragen. Heute ist nämlich Gemeinde der Ort, an dem angebetet wird, wo man von Gott hört, wo Gott hoffentlich sichtbar und erlebbar wird, wo Vergebung erlebt wird, wo Versöhnung praktiziert wird, wo Liebe gegeben und empfangen wird. Und genauso wie Jerusalem damals ist heute die Rolle und die Aufgabe von Gemeinde, Stadt auf dem Berg zu sein. Ein leuchtendes Beispiel dafür, Gott ist real und Gott ist gegenwärtig im Hier und im Jetzt. Das ist der Grund, warum es uns als FEG gibt. Und was ich sehr interessant finde, ist, wenn man sich im Nehemia-Buch anschaut, wie ist das Verhältnis zur Stadt und zur Stadtmauer? An sich ist eine Stadtmauer ein Ding aus Steinen, die sind zusammengebaut und gut ist. Was da auffällt, ist, die Stadt und die Stadtmauer, das wird nicht als Ding, als Sache distanziert wahrgenommen. Das ist nichts, über das man mit Distanz redet, sondern das geht nahe. Einmal Nehemia selbst in Kapitel 1, Vers 4, Da heißt es, als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Und ich trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Nehemia hört den Zustand der Stadt und es geht ihm nahe. Das ist nicht einfach, ja, da ist was kaputt, sondern das geht ihn persönlich an. Und dann, einige Zeit später, als er in Jerusalem angekommen ist, da spricht er mit den Ratsherren, mit den Oberen der Stadt. Vers 17, da heißt es, und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein Gespött seien. Er sagt, wir sind im Unglück. Und nicht, weil uns irgendwie persönlich was passiert, nein, weil unsere Stadt kaputt ist. Und er sagt, dann geht er weiter und sagt, lasst uns was tun, damit wir nicht ein Gespött seien. Er sagt, wir sind lächerlich, wir stehen schlecht da, wenn es um unsere Stadt schlecht steht. Und da ist eine ganz hohe Identifikation mit dieser Sache, in Anführungszeichen, mit Jerusalem, mit der Stadtmauer. Die Sache wird zur Identität. Es ist kein Ding, sondern es ist persönlich. Und die Frage für mich ist, wie sehen wir Gemeinde? Wie siehst du die FEG? Sache oder Identifikation? Und es gibt einen relativ einfachen Test, mit dem man sich selber so ein bisschen fragen kann, wie ist eigentlich mein Verhältnis zu hier? Und das ist die Frage, wie redest du nach dem Gottesdienst? Was sind die Gespräche? Oder die Gedanken? Wenn ich FEG als Sache verstehe, dann bewerte ich die Leistung und die Performance. Dann kriegt die Predigt vielleicht eine 2-, war ganz okay. Musik war gut, 1-2. Moderation 2+, macht im Schnitt einen guten Gottesdienst, ich komme wieder. Wenn ich das Ganze mit Distanz sehe, dann bewerte ich die Leistung und die Performance und mache einen Daumen hoch, Daumen so oder Daumen runter. Identifikation und das, worum Gemeinde eigentlich geht, sieht anders aus. Da geht es nicht darum, hat die Leistung gestimmt, sondern hat Gott mich angesprochen? Hat Gott was in mir zum Klingen gebracht? Welchen Schritt werde ich gehen? Und natürlich kann man auch, bin ich sehr dafür, dass wir uns anstrengen und so weiter, keine Frage. Aber mir geht es darum, wie sehen wir Gemeinde? Als ein Ding, was wir bewerten oder was uns persönlich angeht? Deswegen, ich glaube, Gemeinde ist mein zweiter Punkt. Gemeinde muss weniger Ort, muss weniger Event und viel mehr Identität werden. Jetzt ist ja die Frage, wie geschieht denn so eine Identifikation mit Gemeinde? Und die Antwort ist relativ einfach, indem du ein Teil davon wirst, indem du dich einklingst. Und ich möchte euch herausfordern. Ich möchte euch herausfordern, euch entweder hier einzuklinken oder euch woanders einzuklinken. Versteht mich nicht falsch, ich will euch nicht rausschmeißen. Aber ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass Gemeinde nicht taugt, um sie nur zu bewerten. Dafür sind wir nicht gut genug. Dafür gibt es bessere Unterhaltungsprogramme. Aber was unsere Stärke ist, ist, wo Menschen sich einbringen, dass wir dann zu einer Gemeinschaft werden, die gemeinsam Reich Gottes bauen und Gott erleben. Und vielleicht sind manche von euch, die sind hier schon lange dabei und sind fest irgendwo integriert und eingeklinkt sozusagen. Und trotzdem seid ihr im Lauf der Zeit, und ich kenne das auch von mir, in so einen Sachmodus abgerutscht, in so einen Beobachtermodus, in so einen Kritikermodus. Wenn du das bei dir feststellst, ist Erneuerung des Herzens gefragt. Vielleicht ist die Frage, du sagst, das klingt an sich alles stimmig, einklinken klingt gut. Einklinken klingt gut, ist ein komisches Ding. Aber wie finde ich meinen Platz jetzt eigentlich? Ich weiß nicht genau, was meine Berufung ist. Und ich glaube, es gibt zwei Wege der Berufung, die man so grundsätzlich unterscheiden kann. Das ist zum einen diese, ich nenne es mal, besondere Berufung, und das sehen wir bei Nehemia. Das geschieht auch immer wieder, dass plötzlich in uns eine Leidenschaft für ein Thema aufkommt. Das Thema besteht schon lange, aber plötzlich merken wir, jetzt ist es meins. Und das Ganze wird zu einem Schmerz, den wir nicht mehr aushalten wollen. Wir merken, hier muss was getan werden, hier muss ich was tun. Da ruft Gott mich rein. Mein Eindruck manchmal ist, dass viele von uns auf so eine Berufung warten, dass diese besondere, außergewöhnliche, übernatürliche Berufung passiert. Und wir warten darauf vom Fernseher und sie passiert nicht. Oder wir kriegen sie nicht mit. Ich glaube, die ist nicht unbedingt immer nötig. Es ist schön, wenn wir die haben. Und ich glaube auch, dass Gott für jeden von uns eine persönliche Berufung hat. Aber die erfahren wir oft erst im Gehen. Und es gibt nämlich diese Art der zweiten Berufung, die ich nenne es die allgemeine Berufung. Nachdem Nehemia das Anliegen gesagt hat, die Stadtmauer, die muss stehen, Gottes Ehre und unsere Ehre, die steht auf dem Spiel, da ist den Zuhörern allen völlig klar, ja, stimmt, das gilt uns. Und dann sagen sie in Kapitel 2, Vers 18, auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Da ist kein Zögern, da ist kein Warten auf die himmlische Posaune, auf Engelserscheinungen oder Sonstiges. Die sehen, jawohl, das ist richtig, das gehört zu uns, das ist wichtig und sie legen los. Und dann passiert Folgendes. Und jetzt kommt einer der spannendsten Bibeltexte in der ganzen Bibel. Hier geht's los. Kapitel 3. Der oberste Priester Eliashabib und seine Brüder, die Priester, bauten das Schafstor wieder auf, weiten es und setzten die Torflügel ein. Sie weiten auch das angrenzende Mauerstück bis zum Turm der Hundert und zum Hananel-Turm. Die Einwohner von Jericho bauten den daran anschließenden Mauerabschnitt wieder auf. Den nächsten Abschnitt baute Sakur, der Sohn von Imri, wieder auf. Die Sippe Sena baute das Fischtor wieder auf. Sie deckten es mit Balken, setzten die Torflügel ein und brachten die Riegel und ihre Sicherungen an. Meremot, der Sohn von Uriah und Enkel von Kos, besserte den nächsten Mauerabschnitt aus. Den anschließenden Teil setzte Meschulam, der Sohn von Berecha und Enkel von Meshesabel, instand. Im nächsten Abschnitt arbeitete Zadok, der Sohn von Bana. Die Einwohner von Tekoa besserten den anschließenden Mauerabschnitt aus. Aber die vornehmen Männer dieser Stadt weigerten sich, die Arbeit aufzunehmen, die ihnen von mir zugewiesen wurde. Jojada, der Sohn von Paseach, und Meschulam, der Sohn von Besodia, setzten das Jeschana-Tor instand. Sie deckten es mit Balken, setzten die Torflügel ein und brachten die Riegel und ihre Sicherungen an. Und dieser Text geht weiter. Nächste Folie. Nochmal 13 Verse. Er geht noch weiter. Nochmal Verse. Und er geht nochmal weiter. Und es geht immer in dem gleichen Ding rein. Ich war kurz versucht, euch den ganz vorzulesen, aber dummerweise habt ihr Bauklötzchen am Eingang bekommen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich damit beworfen werde. So, wenn ich das alles vorlese. Aber wenn wir auch in den letzten Teil reingucken, den Abschnitt oberhalb des Rosttores setzen die Priester in Stand, jeder seinem Haus gegenüber. Zadok, der Sohn von Immer, arbeitete an dem Teil der Mauer, der seinem Haus gegenüber lag. Und so weiter und so fort. So geht das ganze Kapitel, 32 Verse lang. Man könnte sich doch fragen, warum wird das hier so dermaßen detailliert aufgeführt? Es wird doch einfach reichen, wenn man sagt, sie haben geschafft und es irgendwann fertig gekriegt. Wäre doch auch die Information vermittelt. Es gibt mindestens zwei Gründe. Das erste ist, an dieser Liste sehen wir, die Leute bauen an dem Ort, an dem sie sind. Zum Beispiel Vers 28, habe ich gerade gelesen, die Priester setzen in Stand, jeder seinem Haus gegenüber, 29, jeder seinem Haus gegenüber. Jeder baute da, wo er war. Bauten nicht woanders, irgendwo Fremdes. Nein, da, wo sie hingingen, da, wo sie gelebt haben, da haben sie gebaut. Baue in der Gemeinde, in der du bist. Und der zweite Punkt ist, dass wir durch diese Liste sehen und ganz, finde ich, eindrücklich vor Augen geführt bekommen, dass jeder Einzelne zählt. Die Stadtmauer, die wird sozusagen im Kreis herumgebaut. Es beginnt an einer Stelle und dann geht es an den nächsten Abschnitt und an den nächsten Abschnitt und an den nächsten und dann wird so dieser Kreis rund gemacht. Die Stadtmauer schließt sich. Sondern wenn einer nicht mitmacht, dann haben wir eine Lücke. Wenn einer seinen Job hier nicht übernimmt, wenn einer seinen Platz nicht ausfüllt, dann entsteht ein Loch in der Stadtmauer und dadurch kommt das ganze Projekt in Gefahr. Eine Stadtmauer, die Löcher hat, die taugt nichts. Die bietet keinen Schutz. Das ganze Projekt kommt in Gefahr, wenn nicht jeder seinen Platz einnimmt. Deswegen schreibt Paulus, der die Gemeinde mit einem Leib vergleicht, er sagt, jeder einzelne Teil ist wichtig. Es ist völlig egal, ob du Auge, Hand, Fuß, Mund, Blinddarm oder was auch immer bist. Der Blinddarm, der wird rausgeschnitten, wenn er muckt, aber der ganze Rest ist wichtig. Blinddarm, der rutscht mir immer wieder rein hier. Das ist, es ist völlig egal, wo du bist, was dein Dienst hier ist, ob Begrüßung, ob Technik, ob Moderation, ob Musik. Jeder ist gebraucht. Du bist wichtig. Natürlich gibt es immer wieder, dass Leute nicht mitmachen. Wir haben das vorhin gelesen in Vers 5, da hieß es, die vornehmen Männer dieser Stadt weigerten sich, die Arbeit aufzunehmen, die ihnen von mir zugewiesen wurde. Die waren sich zu fein. Die dachten, nö, das kann jemand anders machen. Und gibt es auch manchmal hier in der Gemeinde. Und was macht man mit so Leuten? Man predigt zu ihnen. Nein. Über so Leute könnte man sich ärgern. Und ja, das ist manchmal so, dafür müssen andere mehr schuften. Dafür müssen manche Leute Doppelschichten schieben, damit sich die Mauer schließt. Aber eigentlich, und das meine ich ernst, tun mir die Leute eher leid, die diese Vornehmen hier. Denn die verpassen die Gelegenheit, an was ganz Großem teilzuhaben. Die verpassen die Möglichkeit, Teil eines Wunders zu werden oder zu sein. Und ich gebe zu, Mitarbeit in Gemeinde fühlt sich nicht immer wie ein Wunder an. Aber es ist ein Teil davon. Jede Gottesbegegnung, die hier stattfindet, ist für mich ein Wunder. Jede Ehe, die hier heil wird, ist ein Wunder. Jeder Mensch, der verändert hier rausgeht, ist ein Wunder. Jeder Streit, wo Versöhnung reinkommt, ist ein Wunder. Jeder einzelne dieser 19.000 Euro, die hier zusammengekommen sind, ist für mich ein Wunder. Ich freue mich drauf, jetzt diese Woche hier in Heidelberg zu der Stelle gehen zu dürfen und denen zu sagen, wie viel wir ihnen geben können. Und jeder einzelne der Asylbewerber, denen damit geholfen wird, für den ist das ein Wunder. Jedes einzelne Kind in Afrika, das jetzt einen Platz bekommt, nachdem seine Eltern gestorben sind, für jedes dieser Kinder ist das ein Wunder, was hier geschehen ist. Für jeden Sklaven, den wir in Indien befreien können, ist das, was hier passiert, ein Wunder. Und ich muss sagen, ich finde das ein wirkliches Vorrecht. Ein Vorrecht, am Reich Gottes mitarbeiten zu dürfen. Und das nicht nur, seit ich irgendwie hauptamtlich oder so oder halbamtlich bin. Ich wollte Mitarbeit in Gemeinde am Reich Gottes, um nichts missen. Manchmal ist es mordsanstrengend, ja. Aber nichts gibt mir so viel Energie, wie zu wissen, ich darf ein bisschen dazu beitragen, dass die Mauer wächst, dass Reich Gottes gebaut wird. Das ist so. Ich liebe das Reich Gottes zu bauen, mitzubauen, will aber eines nicht verschweigen. Wo wir Reich Gottes bauen, da werden wir auch das immer wieder erleben, was bei Nehemia vorkam. Nämlich, dass uns Widerstand entgegenkommt und dass wir Anfechtung erleben. Sei es von außen oder von innen. Und wenn das kommt, wenn uns der Wind ins Gesicht weht, kommt gern mal die Frage, sind wir noch richtig unterwegs? Ja, wir sind es. Da, wo wir Licht verbreiten, da macht Dunkelheit Probleme. Nehemia und das ganze Projekt, das ist immer wieder in Gefahr. Sie werden angegriffen, sie werden bedroht, sie werden verspottet, sie werden verlacht. Und dann kommt was ganz Menschliches. Da heißt es, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie, es waren die Feinde, sie wurden sehr zornig. Und sie verschworen sich alle miteinander hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu streiten und bei uns Verwirrung anzurichten. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. Und jetzt Achtung. Und das Volk von Juda sprach, die Kraft der Träger ist zu schwach und der Schutt ist zu viel. Wir können an der Mauer nicht weiterbauen. Eigentlich ist alles gut. Die Lücken schließen sich. Das Projekt geht mit Riesenschritten voran. Die Feinde werden sauer. Dann kommt die Anfechtung und dann passiert es. Die Erschöpfung und die Entmutigung, die machen sich breit. Wir sind ungefähr 30 Tage in diesem Mauerbauprojekt drin, grob geschätzt. Und nach 30 Tagen wollen sie aufgeben. Nach 30 Tagen ist die Vision weg. Und eigentlich ist das Unvorstellbar, denn die bauen ja an was Sichtbarem. Die sehen, wie sich die Lücken schließen. Die sehen, wie die Mauer wächst, wie die Tore instand kommen. Aber trotzdem geht die Hoffnung und der Mut weg. Ich glaube, bei uns, die wir manchmal am nicht sichtbaren Reich Gottes bauen, geht das noch schneller. Und in dem, was wir tun, da vergessen wir manchmal, warum wir tun, was wir denn tun. Und irgendwann geht uns die Luft aus. Deswegen finde ich diesen Satz in Sprüche 29, Vers 18 so wahr. Da heißt es, wenn keine Vision da ist, da verwildert das Volk. Wenn die Vision fehlt, dann geht die Richtung verloren und alles geht einen Bach runter. Andy Stanley, ein Pastor aus den USA, der hat auf dem letzten Willow-Kongress diesen Satz gesagt. Er hat gesagt, Vision doesn't stick. Vision haftet nicht. Vision klebt nicht. Vision muss immer wieder erneuert werden. Das macht Nehemia. Er erneuert die Vision. In Vers 8 lesen wir, in dieser gefährlichen Lage trat ich vor sie hin und sagte zu den Männern aus den ersten Familien und den Ratsherren und zum ganzen Volk, habt keine Angst. Erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Und jetzt kommt die Vision. Kämpft für eure Brüder, für eure Söhne und Töchter, für eure Frauen und für euren Besitz. Er sagt, ey, wir sind mit Gott unterwegs und vergesst nicht, für wen ihr das alles tut. Für Menschen außerhalb von euch und dann, damit es hier noch mehr zieht, für euren Besitz. Spätestens das sollte motivieren. Wozu sind wir hier? Nehemia hält die Vision wach. Ich habe in dieser Nehemia-Geschichte einen Satz gefunden, der für mich die Vision zusammenfasst, wozu wir hier sind. Und ich finde es eine wunderschöne Beschreibung, was meine Vision für Gemeinde ist, was unsere Vision ist. Und interessanterweise wird diese Vision von den Feinden formuliert. Und ich habe auf dem Predigt-Handout, was ihr hoffentlich habt, habe ich es nicht abgedruckt. Denn das müsst ihr selber aufschreiben, dass ihr es nicht vergesst. Vision steht in Kapitel 3, Vers 34. Da fragen die Feinde, werden sie aus den Schutthaufen die Steine lebendig machen? Das glauben die doch wohl nicht echt, dass aus diesen Schutthaufen lebendige Steine werden. Werden sie aus den Schutthaufen die Steine lebendig machen? Darum geht's. Aus Schutthaufen lebendige Steine. Aus Zerbrochenem soll Ganzes werden. Aus Kaputtem muss Neues entstehen. Und vielleicht ist die Frage, was ist zerbrochen? Wo sind denn die Schutthaufen? Und ich habe da nicht die Drogensüchtigen und Steuerhinterzieher und sonstige Menschen im Blick. Nein, ich bin so einer. In meinem Leben, mein Leben ist ein Schutthaufen. Da gibt es ganz viel Zerbrochenes. Da gibt es Stolz, da gibt es Neid, da gibt es ganz viele Dinge, die tot sind. Und wo Gott sagt, und ich will da neues Leben einhauchen. Ich will das Ganze lebendig machen, zu lebendigem Stein machen. Und das ist der Punkt, das liebe ich an Gemeinde. Dass ich merke, wie ich heil werde und wie aus anderen Schutthaufen lebendige Steine werden. Und als Pastor hat man ein bisschen ein Vorrecht, dass man das oft ganz miterleben darf, ganz hautnah in Seelsorgegesprächen und so weiter. Aber ich denke, ihr bekommt das auch in den Hauskreisen mit, wie Gott heilt, wie Gott befreit, wie Gott ganz macht, wie Gott Schutt zu lebendigen Steinen verwandelt. Petrus, der benutzt dieses lebendige Steinebild auch in 1. Petrus 2, da schreibt er, lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistigen Haus erbauen, zu einer Priesterschaft, die Gott geweiht ist und die ihm vermittelt durch Jesus Christus Opfer darbringt. Opfer geistiger Art, an denen er wohlgefallen hat, nämlich den Opferdienst des ganzen Lebens. Er sagt, werdet als lebendige Steine Teil dieses geistlichen Hauses, Gemeinde. Und wie werdet ihr das? Indem ihr Gott euer ganzes Leben gebt. Wo das geschieht, da wird Unmögliches möglich. Bei Nehemia heißt es am 6. Kapitel, am 25. Tag des Monats Elul, nach 52 Tagen hatten wir es geschafft. Und als die feindlichen Völker rings um uns her das hörten, bekamen sie es mit der Angst zu tun. Aller Hochmut war ihnen vergangen, weil sie einsehen mussten, dass unser Gott es war, der dieses Wunder vollbracht hatte. Nach 52 Tagen ist die Mauer fertig und die Leute drumherum erkennen, hier ist nicht nur eine Versammlung von Menschen. Hier ist Gott. Hier muss der allmächtige Gott seine Finger im Spiel haben. Und ich bin überzeugt, dass wo Menschen sich hingeben, auch heute noch, Gott so erfahrbar wird. Ich frage mich manchmal, warum Gott nicht mehr Wunder tut. Warum Gott nicht irgendwie spektakuläre Dinge tut, um auf sich aufmerksam zu machen. Und ich werde ihn das, glaube ich, auch mal fragen, wenn ich vor ihm stehe. Und so sehr mich das interessiert, so habe ich aber auch die Sorge, dass Gott mich zurückfragen könnte, warum ich so wenig getan habe oder warum wir so wenig getan haben, um auf ihn aufmerksam zu machen. In der Bibel, da finden wir immer wieder diesen Zusammenhang von Menschen, die sich ganz hingeben und von Gottes Auftreten, von Gottes Machterweis. Ich möchte euch heute einladen, mitzubauen. Zum einen, weil euch selbst nichts Besseres passieren kann, als sich hier einzubringen. Das haben wir vorhin auch gehört in den Zeugnissen. Und weil die Sache bzw. die Schutthaufen es wert sind. Ich möchte euch einladen, auf zwei Arten und Weisen mitzubauen. Zum einen habt ihr am Eingang einen Duplo-Stein bekommen. Und wir wollen ganz praktisch heute Stadt bauen. Es ist eine kleine Herausforderung für euch, beziehungsweise ein kleiner Wettstreit zwischen Abend- und Morgengottesdienst. Wir werden da hinten auf diesem Tisch, es sind so Lego-Platten, da könnt ihr dann draufbauen. Jeder klickt seinen Stein da rein. Und wir gucken mal, was für ein Bauwerk danach am Ende entsteht. Und wir schauen dann, ich werde heute Abend vergleichen, wir werden Bilder machen und vergleichen, wer besser bauen kann. Ich tippe auf den Abendgottesdienst. So, genug angestachelt. So, diese Lego-Steine, das sind die Privatsteine von Michael Hecker. Und der Michael, der hat mir gesagt, der hat die dankenswerterweise zur Verfügung stellen. Er hat mir gesagt, er kann heute Mittag seinen Mittagsschlaf nicht machen. Und er kann eigentlich nie wieder fröhlich werden, wenn ihr diese Steine einfach mit nach Hause nehmt. Weil dann kann er nicht mehr bauen. Von daher, steckt die dahin drauf, nehmt sie nicht mit nach Hause. Genau, also das wäre super. Das wäre die Challenge morgen gegen Abend, Gottesdienst. Das ist nicht das Einzige, zu dem ich euch herausfordern möchte mit dem Bauen. Ich möchte euch einladen, hier einzusteigen. Und vielleicht weißt du noch nicht, was ist meine Berufung. Dann fang an, irgendwo, wo du denkst, oh ja, das könnte ich mir irgendwie vorstellen. Und ich bin mir sicher, dass du im Gehen Gott erleben wirst. Dass du erleben wirst, wie Gott da ist, mit dir ist und dich leitet und dir den Weg zeigt. Und wir haben in der Gemeinde wahnsinnig viele Mitarbeitsbereiche und die sind alle unterbesetzt. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich, dass du die Lücke schließt, dass du mitbaust. Hier mal eine ganz kurze Liste der Bereiche. Wir haben hier Büchertisch, Technik, Beamer, schneller bitte, Haustechnik, Spurensuche, Jugend, Alpha, Newcomer, Bibelkundeseminare, Mops, Übersetzung, Gemeindezeitung, Begrüßungsdienst, schneller, Gebet nach Gottesdienst, Homepage, Seelsorge, Finanzen, Gästegottesdienst, Heidelberger Forum, Infostand, Mediendesign und so weiter und so fort. Habt ihr euch alles gemerkt, ja? Falls ihr euch das nicht gemerkt habt, ihr sagt, hey, ich würde mich gerne irgendwo einklinken, ich weiß noch nicht genau wo. Die Leiter, einige Leiter von diesen Bereichen, die werden nach dem Gottesdienst hinten stehen, haben so einen Zettel, da steht drauf, für welchen Bereich sie zuständig sind. Sprecht sie an und schaut, wo euer Platz sein könnte. Die freuen sich, euch kennenzulernen. Gott segne euer Mitbauen. Oder um es in Nehemias Worten zu sagen, oh nee, die Folie kann weg. Um es in Nehemias Worten zu sagen, Gott wird es gelingen lassen. Denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht und bauen auf das aus Schutthaufen lebendige Steine werden. Amen.